Das Liebesleben der alten Römer. Auch Kleopatra die Siebte, die letzte Königin des alten Ägyptens, verstand sich auf die Kunst, die Männer, in ihrem Fall waren es die römischen Herrscher Julius Caesar und Marc Anton, zu betören. Wie sie das machte, verrät ein Ausdruck aus der französischen Umgangssprache. Fair Cléopâtre steht für den Oralverkehr. Den Analverkehr nennen klassisch gebildete Sokratisee. Aber in der entscheidenden Seeschlacht bei Actium floh die ägyptische Flotte und besiegelte damit Marc Antons Schicksal. Sein Nebenbuhler Octavian beherrschte von nun an das römische Weltreich. Mit der Unabhängigkeit Ägyptens war es vorbei. Marc Anton und Kleopatra nahmen sich das Leben. Kleopatra, indem sie Giftschlangen an ihren Busen legte. William Shakespeare hat das stürmische Finale mit Antonius und Kleopatra auf die Bühne gebracht. Sein Landsmann George Bernard Shaw mit Cäsar und Kleopatra den heiteren Anfang der erotischen Staatsaffäre. Auch der Film hat sich der dankbaren Verbindung von Sex und Politik immer wieder angenommen. Der längste, 243 Minuten und bis dahin teuerste Film, 44 Millionen Dollar, war Kleopatra mit Elizabeth Taylor in der Titelrolle, Rex Harrison als Julius Caesar und Richard Burton als Marc Anton. Er war auch der Beginn des privaten Liebesdramas von Liz und Dick, das zwei Hochzeiten und zwei Scheidungen einschloss. In Ägypten durfte der Film, da Miss Taylor ihrem damaligen vierten Ehemann Eddie Fischer zuliebe zum Judentum konvertiert war, nicht gezeigt werden. Dem siegreichen Octavian verlieh der Senat den Ehrennamen Augustus. Mit ihm beginnt die lange Reihe der römischen Kaiser. Am interessantesten sind seine vier Nachfolger. Die drei ersten wurden ermordet, der vierte entleibte sich selbst, um seiner Hinrichtung zuvorzukommen. Die saftigen Details, die der römische Historiker Sueton von der Viererbande überliefert, lassen sogar Redakteure der Bild-Zeitung ungläubig erbleichen. Tiberius war noch relativ harmlos. Er hatte zwei Spitznamen, Biberius, von Bibere trinken, und Caprineus, eine Anspielung auf Capri, wo er die letzten 11 Jahre seines Lebens verbrachte, zugleich aber auch geiler Bock. Auf Capri ließ der alternde Kaiser Venusgrotten anlegen, in denen er Kindern beiderlei Geschlechts bei sexuellen Spielen zusah. Beim Baden mussten kleine Jungen, die er seine Fischchen nannte, zwischen seinen Beinen hindurchschwimmen und ihn dabei kneifen und beißen. Caligula, so genannt nach dem Stiefelchen, die er als Kind trug, eigentlich hieß er Gaius, trieb es mit seinen drei Schwestern. In die älteste Drusilla war er bis zum Wahnsinn verliebt. Berüchtigt war sein Sadismus. Er sah gerne bei Folterungen und Hinrichtungen zu. Als ein Ritter, den er den wilden Tieren opfern wollte, laut seine Unschuld beteuerte, ließ er ihm die Zunge herausschneiden. Wenn er seine Frau oder eine seiner Geliebten auf den Hals küsste, dann nie ohne die Bemerkung: »Auch dieser schöne Nacken wird fallen, sobald ich es befehle.« Schließlich verlangte er, als Gott angebetet zu werden. Er baute zu seinen eigenen Ehren einen Tempel mit einer goldenen Statue, die täglich mit dem gleichen Gewand bekleidet wurde, das er selbst trug. In Vollmondnächten spazierte er mit großem Gefolge im Garten und lud seine Kollegin, die Mondgöttin Luna, zum Beilager ein. Um zu zeigen, wie sehr er die republikanischen Institutionen verachtete, ernannte er ein Pferd zum Senator. Es macht immer sehr großen Eindruck, wenn man den Namen dieses Pferdes weiß. Das Pferd hieß Incitatus. Claudius stotterte und galt bei seiner Familie als debil. Als Caligula ermordet wurde, hatte er sich hinter einem Vorhang versteckt. Ein Soldat kam zufällig vorbei, sah seine Füße, zog ihn mit Gewalt hervor und begrüßte den vor Angst schlotternden, der vor ihm auf den Knien lag, als Kaiser. Seine einzigen Laster waren Brettspiele, über die er sogar ein Buch schrieb, und das Essen. Er aß so viel, dass man ihm nach genossener Mahlzeit eine Pfauenfeder in den Hals steckte, um seinen Magen zu erleichtern. Umso lasterhafter war seine dritte Frau Messalina. Ihre ehebrecherischen Eskapaden betrieb sie mit solcher Schamlosigkeit, dass dem betrogenen Gatten schließlich nichts anderes übrig blieb, als sie hinrichten zu lassen. Seine vierte Frau war seine Nichte Agrippina, die es sich in den Kopf gesetzt hatte, Nero, ihren Sohn aus erster Ehe, auf den Thron zu bringen. Sie lag Claudius so lange in den Ohren, bis er Nero adoptierte. Nachdem ihr dies gelungen war, vergiftete sie den Kaiser mit einem Pilzgericht. Nero dankte seiner Mutter schlecht. Dreimal versuchte er sie zu vergiften. Dreimal nahm sie rechtzeitig ein Gegengift. Auch den Einsturz der Decke ihres Schlafzimmers überlebte sie. Als ihre auf Neros Befehl angebohrte Yacht im Golf von Neapel sank, schwamm die sportliche Frau ans Ufer. Schließlich ließ er sie erdolchen und überall verbreiten, sie habe Selbstmord begangen, was aber niemand glaubte. Von seinen drei Ehefrauen ließ er die erste Octavia im Dampfbad ersticken, die zweite Poppaea starb, nachdem er der Hochschwangeren einen Tritt in den Unterleib verpasst hatte. Insgesamt hatte Nero 24 Verwandte auf dem Gewissen. Später bereute er Poppaeas Tod, ließ den Lustknaben Sporus, der ihr ähnlich sah, entmannen und heiratete ihn in aller Form. Das römische Volk quittierte die sonderbare Ehe mit dem Witz: Was für ein Glück für die Menschheit wäre es gewesen, wenn Neros Vater eine solche Frau gehabt hätte. Ob er den Brand Roms, wie Sueton behauptet, wirklich selber legte und mit einem Gesang vom Untergang Trojas begleitete, ist nicht sicher. Wohl aber, dass er gern als Rezitator auftrat und seine Zuhörer durch stundenlange Darbietungen entsetzlich langweilte. Da es streng verboten war, die kaiserlichen Vortragsabende vor dem Ende zu verlassen, schützten Frauen plötzliche Niederkunft vor, Männer simulierten Schlaganfälle und ließen sich als Leichen heraustragen. Auch das Theater und der Zirkus hatten es Nero angetan. Am liebsten spielte er Frauen und wilde Tiere. In ein Löwenfell genäht, griff er Männer und Frauen an, die nackt an Pfähle gebunden waren. Es ist klar, dass sich Hollywood eine so extravagante Figur nicht entgehen lassen konnte. Nero tritt in mehr als 10 Filmen auf. Am denkwürdigsten verkörperten ihn Charles Laughton im Zeichen des Kreuzes und Peter Ustinov in Quo Vadis.